eine richtige Angst vor dieser emotionalen Bindung zu diesem Eigenheim. Es ist ja was Gutes. Ich mache das genauso, wie ich will. Es ist toll und so weiter. Aber man reduziert aus meiner Sicht dann auch im Gewissen seine Freiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Ich freue mich sehr, dass ich heute unseren zweiten Gast begrüßen darf im Format Mein Weg. Hier interviewe ich immer wieder Menschen, die den ersten Schritt gewagt haben und ihr Geld schon anlegen. Heute ist Sebastian mit dabei. Er erklärt in dem Format, wie er zu den Finanzen kam, was heute seine Ziele bei der Geldanlage sind und wie er genau jetzt anlegt in ETFs und in Kryptowährungen, was er vom Eigenheim hält, wie er die finanzielle Bildung seiner Kinder angeht und was er jedem Investor und jeder Investorin so ans Herz legt. Das Format Mein Weg soll dich motivieren, auch zu investieren. Und bei Sebastian finde ich es richtig toll, dass er so natürlich und authentisch spricht von seinem Weg und wie viel Wissen er schon hat und wie viel Wissen schon bei den Hörerinnen und Hörern mit dabei ist. Also wenn du auch schon dein Geld anlegst, melde dich, inspiriere auch andere. Schreibe mir auf eva@kinderleichtefinanzen.de, meine E-Mail-Adresse ist auch in den Shownotes und nächstes Mal bist du dabei. Ich freue mich schon und los geht's! Die Folge wird gesponsert von Bitwavo, Trade the Future. Nur wenige Frauen interessieren sich für Technik und Finanzen. Das war damals beim Internet schon so und jetzt haben auch fast ausschließlich Männer Bitcoin entdeckt. Dadurch verpassen wir Frauen meiner Meinung nach die größte digitale Revolution unserer Zeit. Wird später mal Bitcoin von der breiten Masse akzeptiert werden, ist der Preis für die späte Teilhabe höher. Wir Frauen müssen mehr bezahlen für jeden Bitcoin. Und mit 1 Million Satoshi wollen wir schon heute gegensteuern. Du wirst dich vielleicht fragen, was so ein Satoshi ist. Also ein Satoshi ist so eine Untereinheit von Bitcoin, genauso wie Cents eine Untereinheit von Euro sind. Und 1 Million Satoshi sind so circa 340 Euro wert. Bitwavo hilft mir bei dieser Aktion. Bitwavo ist ein Online-Marketplatz, wo du Bitcoin kaufen kannst. Es ist ein besonders sicherer und günstiger Handelsplatz. Und wenn du auf den Link klickst in den Shownotes, kannst du ein 15-Euro-Guthaben abrufen. Die ersten 100, die einen Account bei Bitwavo öffnen, bekommen 15 Euro für den Kauf der ersten Bitcoins. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du da auch mal auf die Seite reinschaust, www.1millionsatoshi.de oder eine Unterseite bei kinderleichtefinanzen.de und dich auch mal informierst über das Potenzial für Bitcoin. Wenn du den Newsletter abonnierst, erhältst du auch eine Anleitung, wie du sicher Bitcoin kaufst. Ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Hallo Sebastian, willkommen zum Meine Mäuse Podcast. Schön, dass du dabei bist bei Mein Weg. Erzähl doch bitte mal was über dich. Wo wohnst du? Was machst du? Hast du Familie?
Also es freut mich sehr, dass du mich hier eingeladen hast. Ich bin schon gespannt auf unser Gespräch, auf das Interview. Ich komme aus dem Großraum Halle-Leipzig. Dort lebe ich. Arbeiten tue ich aber in Berlin bei einem großen deutschen Maschinenbauunternehmen. Ich kümmere mich da bei einer Produktlinie um den Einkauf, die Fertigung und die Produktkosten von diesem Produkt. Komme aber eigentlich ursprünglich aus Bayern. Merkt man mir kaum mehr an, weil ich jetzt genau den Ziel überschnitten habe. Also ich lebe jetzt genauso lange außerhalb von Bayern wie in Bayern und habe mir ein paar Sachen abgewöhnt, aber manche Redewendungen bekomme ich nicht raus. Ich habe auch das Problem mit wie und als. Also das sollte man mir auch nachsehen, wenn es dazu.
Ich verstehe dich sehr gut und die Hörer, denke ich auch.
Danke.
Schön. Und hast du Familie?
Ja, finden sich wahrscheinlich ziemlich viele wieder. Ja. Das typische, verheiratet, 2 Kinder, auch noch ein Junge und ein Mädchen, 9 und 5 Jahre alt. Da sollten sich eine ganze Menge Hörer wahrscheinlich wiederfinden.
Ja, genau. Ist bei uns so ähnlich. Die sind noch ein bisschen kleiner. Also wir haben auch Sohn und Tochter, sind noch ein bisschen kleiner, sind noch nicht in der Schule, aber ich befürchte schon, ab nächsten Jahr beginnen die ja in der Schule, dass das dann ja nochmal eine andere Disziplin erfordert mit den Kleinen,
als jetzt schon ist. Ich habe das Gefühl, umso jedes Jahr etwas älter, weniger auf.
Ja.
Ich glaube, der Peak ist bei 3 Jahren. Wenn man das hinter sich hat, dann geht es nur mit Licht am Ende des Tunnels.
Das habe ich echt auch das Gefühl. Das ist irgendwie so diese magische Grenze, 3 Jahre. Also auf jeden Fall, da braucht man nicht, ja, brauchen sie nicht mehr so viel Aufsicht. Ja,
im Nachhinein nicht mehr.
Ja. Ja gut, Bastian, wir sind ja ein Finanzpodcast, auch neben einem Familienpodcast. Wie hast du denn begonnen, dein Geld zu investieren? Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte, die du mir da per E-Mail geschickt hast und vielleicht können wir darüber noch ein bisschen reden.
Das ist auch der springende Punkt, wahrscheinlich, warum ich hier bin, weil das ein bisschen unorthodoxe Weise ist. Passt auch nicht gesamt normalerweise zu der reinen Lehre, die du sonst vermittelst, die wirklich, der ich normalerweise komplett dahinter stehe, aber ich bin etwas anders dazu gekommen. Das hat bei mir so angefangen mit 15, 16. Ich hatte so das grundlegende, normale Interesse an Geldanlage. Also bei mir hat schon irgendwo gedämmert, dass ich mich damit beschäftigen sollte. Es war auch so ein bisschen im Umkreis meiner Familie und Freunden von meinen Eltern und sowas, war das auch immer wieder so ein unterschwelliges Thema, wusste, dass es behandelt wird und irgendwo sollte es auch ganz wichtig sein. Aber in der Wirtschaft, in der Schule, also ich wusste grundsätzlich, was Aktien ist. Und dann muss man, ich bin jetzt 42, also ich habe damals, hat man noch so gespielt, jetzt habe ich mir mal so ein virtuelles Aktienportfolio angelegt, das war aber nicht bei Unvista, sondern man hat sich Aktien rausgesucht, Zeitungen rausgelesen und dann ist aufgeschrieben etc. Hat immer ein paar Tage Spaß gemacht, aber war nicht nachhaltig. Aber mein Vater hat es so mitbekommen, dass ich mich damit beschäftige etc. und hat mich dann mal angesprochen oder ich habe ihn angesprochen, dann bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich da nicht wirklich richtig loslegen sollte mit den Aktien. Und es ging auch immer um Aktien und nicht um Fonds etc.
Und das waren wahrscheinlich auch alle Aktien aus Deutschland, oder? Oder waren das so internationale?
Ja, es war so Süddeutsche Zeitung. Mhm. Die hatten eine Seite mit Aktien. Das war eigentlich so diese europäischen Börsen und der Dow Jones, Nasdaq und Topics aus Japan. Aus denen hatte ich mir zusammengeschrieben. Aber das, wahrscheinlich hat sich da, ich erinnere mich nicht mehr, wahrscheinlich hatte ich Daimler-Benz, Microsoft und diese typischen Verdächtigen da zusammengesucht. Mhm. Einfach, was mir als 16-Jähriger irgendwo nahe war. Mhm. Aber unter keinerlei anderen Aspekten diese Sachen ausgesucht. Aber ich habe halt immer wieder das Interesse verliert und dann hat mein Vater mit mir darüber gesprochen und hat gesagt, okay, du kannst hier vielleicht das in echt machen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme, aber nur kurzfristig gedacht. Hab einfach Bock drauf gehabt, das zu machen. Und mein Vater hat gesagt, ja, das machen wir und so weiter. Wir haben das auch besprochen dann beim Mittagessen mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat dann die Reaktion gezeigt, die man normalerweise bei jedem erwartet. Wenn ein 16-Jähriger sagt, so, jetzt gib mir Geld. Und dann habe ich ohne jegliche Erfahrung nicht das Geld. Also dann halt Zockerei und keine Erfahrung, was ist, wenn du das Geld verlierst. Wirklich die ganz normalen, rationalen Punkte aufgezählt. Und dann hat mein Vater diesen denkwürdigen Satz gesagt, der eigentlich, wenn man den aus dem Zusammenhang reißt, nicht besonders gut ankommt. Und hat gesagt, was ist denn schon mit dabei, wenn der da ein paar hundert Euro verliert?
Mark wahrscheinlich damals noch, oder?
Oder Mark, natürlich. Ein paar hundert Mark verliert. Ja. Und es kam überhaupt nicht gut an bei meiner Mutter, diese Aussage. Also ich habe das jetzt verdrängt, wie es danach so lief, weil das Gespräch war sicherlich kein Happy Day. Aber schlussendlich, bottomline, haben wir dann ein Depot eröffnet und das war wirklich auch ein Riesenaufwand. Also das war, man musste zur Bank hingehen. Ich musste, mein Vater war dann immer noch, musste mit unterschreiben, weil ich noch keine 18 war. Ich musste so Beratungsgespräche machen, damit... Heute kreuzt man ja nur diese Risikoklassifizierung ein, aber ich musste dann wirklich noch, das weiß ich noch, in der Maximilianstraße in Regensburg zur Hypovereinsbank dackeln und mir eine Stunde von einem unglaublich arroganten Banker erklären lassen, dass ich eigentlich viel zu dumm wäre und hätte viel bessere Angebote im Portfolio, um das zu machen. Aber das, diese ganzen Eintrittshürden habe ich gemeistert und hatte irgendwann dann mit Telefonbanking ein Depot bei der Hypovereinsbank für Mindestgebühr 50 D-Mark pro Trade.
Okay, wow.
Ja, 25 Euro. Es war damals schon ausgewiesen, war 50 D-Mark pro Trade.
Ja, krass, was sich da nochmal getan hat, ne? Wenn man da irgendwie 10 D-Mark investieren will und dann hat man gleich 50 D-Mark
Gebühren. Ja, das wäre dann, also es war auch überhaupt nicht rational, auch diese Summen, die investiert habe im Verhältnis zu diesem 50 D-Mark furchtbar, schrecklich. Das tut einem weh im Nachhinein. Aber das ist so wie beim Pferderennen dann gewesen. Mhm. Guckt man sich ein Pferderennen an, stinkt langweilig. Setzt man nur 2 Mark auf ein Pferd, man schaut sich es an und ist ganz anders mit dabei. Und was es bei mir immer ausgelöst hat, dass ich diese Disziplin aufgebracht habe, mich weiter mit diesem Thema Geldanlage etc. auseinanderzusetzen und dran zu bleiben. Ja. Und habe eben viele Dinge gelernt. Jetzt greife ich so ein bisschen vor. Also das Größte neben dem Punkt, dass ich eben dran geblieben ist, dass ich gemerkt habe, ich bin zu dumm. Ich bin dummer, dümmer als der Markt. Ich kann machen, was ich will, aber das wird nichts. Mhm. Das mache ich auch heute noch. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr gelernt und verstanden, wie wichtig Diversifikation ist. Aber ich habe immer noch ein bisschen Spielgeld auf der Seite, um mir mit in Erinnerung zu rufen. Ich bin immer noch dumm. Also ich schaff's nicht. Ich rechne auch gar nicht aus, aber mein Bauchgefühl, also ich brauche gar nicht rechnen. Ich weiß, ich bin einfach immer schlechter als der Markt. Und das habe ich aber, und das waren eben diese paar hundert Mark, die ich dann damals auch wirklich an den Rand gesetzt habe. Die waren quasi das Lehrgeld, dass ich diese Lehre gezogen habe, bevor ich mit größeren Summen automatisch damit angefangen habe oder dass ich zu spät damit angefangen habe. Das ist eigentlich der Punkt, eigentlich mit dieser Zockerei habe ich mit wenig Geld, die Lehrgeld bezahlt und nicht größer mit späteren Summen.
Ja, das ist eigentlich interessant, dass es so mit der Sozialisierung auch so, ich glaube, du hast es ja auch gesagt, dass dein Vater das ja auch eher unterstützt hat und dass deine Mutter ja eher risikoavers ist. Ich glaube, das ist halt so ein Muster, das man halt ganz oft so mitbekommt.
Ja.
Und auch diesen Mut, einfach mal zu investieren und zu lernen, wenn dann halt auch ein paar hundert D-Mark oder vielleicht auch jetzt noch Euro leider irgendwie in den Sand gehen, aber es ist halt die Zeit und man fängt da mal an, ne? Das ist halt ganz, ganz ausschlaggebend, ja, was ich auch in der Geschichte nochmal so höre. Ja.
Und ein ausschlaggebender Punkt war auch, wie ich angefangen habe. Also mein Vater hat mir auch daran geraten, ich soll in Aktien investieren und nicht in Fonds. Und da habe ich auch im Nachhinein erst den Hintergrund gemerkt, einfach wenn man Aktien ist, einfach ist es spannender, interessanter. Mhm. Erstmal mehr Bewegung drin, was ja eigentlich negativ ist, aber es hat den größeren Reiz, dann sich die Sachen anzugucken.
Mhm.
Und man liebt auch dann die Nachrichten oder interessiert sich für Nachrichten auch ganz anders. Ne? Plötzlich Lohnerhöhung für Mitarbeiter, grundsätzlich was Gutes, aber ich habe mir auch immer Sorgen gemacht, ob das Unternehmen das auch so aushält, was sie da alles aushandeln.
Mhm.
Und ich vergleiche es dann so im Nachhinein so ein bisschen, wenn ich mich für Fortbewegung und Mobilität interessieren möchte, dann macht wahrscheinlich der Reiz größer, bei der 1000-Seen-Rallye mit Walter Röhrl mitzufahren, anstelle mit einem Autobus.
Mhm.
Und der Fonds ist für mich so der Autobus,
ja,
das rationale, richtige Fortbewegungsmittel, aber mehr Spaß und dass man sich dafür erstmal interessiert, ist doch, wenn man mit Walter Röhrl die Rallye fährt.
Mhm. Du hast es angesprochen, dass es auch in der Schule schon etwas ein Thema war und dass dadurch das Interesse auch geweckt worden ist, weil das höre ich ja auch eigentlich auch zum ersten Mal, dass die Schule da das Finanzinteresse geweckt hat.
Ja, ich bin ganz ehrlich, du hast mir auch vorab so eine Indikation gegeben, was die Fragen sind und mir ist es auch gar nicht eingefallen, ist mir gerade im Moment live eingefallen.
Ja.
Ja, wir hatten Wirtschaft und Recht ab der 9. Klasse, glaube ich, am Bayerischen Gymnasium gehabt, damals. Ein Halbjahr war gewidmet Aktien, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, wie rechnet man sich diesen Coupon aus, also diese Grundlagen der Finanzmathematik.
Wow.
Ja. Gut. Bin ich jetzt im Nachhinein auch überrascht, dass mir das wieder eingefallen. Aber das ist, hat sicherlich auch irgendwo dazu beigetragen.
Ja.
Und was bei uns an der Schule auch gemacht worden ist, wo ich aber eigentlich überhaupt kein Freund dabei ist, dieses Börsenspiel der Sparkasse, wo man sich auch aus 200 Aktien dann so ein Portfolio zusammenbastelt und dann wird nach 2 Monaten geguckt, wer hat am meisten Geld verdient, was aber eigentlich die völlig falsche Lehre ist,
ja,
weil was muss man machen? Man hat so bestimmte, man darf 80% muss man in Aktien investieren, 20% in Optionsscheine. Gut, dann muss man sich gucken, was ist die Aktie mit der höchsten Volatilität und dem höchsten Chance nach oben zu gehen, das gleiche beim Optionsschein. Und es hat immer der gewonnen, der genau die eine Aktie und den einen Optionsschein sich rausgepuckt hat. Aber jemand, der diversifiziert hat und etc., keine Chance bei diesem Börsenspiel.
Ja.
Also völlig falsche Message wurde da gesagt. Ich weiß nicht, ob es heute noch so
angeht. Ja, genau. 2 Monate ist halt auch überschaubar. Und da kann es noch gut funktionieren, dass man mit Optionsscheinen ein bisschen besser dasteht. Aber ich verstehe schon.
Genau.
Gut, du hast ja schon am Anfang angefangen zu investieren, rein aus Interesse mit 15, 16 Jahren. Ich nehme an, du investierst ja noch weiter. Hast du ja schon angedeutet, dass du ganz langweilige ETFs jetzt hast. Und nur ein kleines Zockerdepot. Aber was ist denn dein Ziel mit deiner Geldanlage?
Also ich nehme mal an, jeder, der hier diesen Podcast zuhört, der hat nicht das Ziel zu sagen, okay, ich kann mir dann mehr materialen Luxus leisten. Das ist auch bei mir nicht der Fall. Ich übersetze diese finanzielle Freiheit, die ich dann am Endeffekt erreichen möchte, mit der Geldanlage habe. Ich möchte, was ihr beschrieben habt mit diesem Fuck you money. Ich möchte einfach nicht das Risiko eingehen, dass ich in irgendeine Stresssituation reinkomme, dass ich in einem Job bleiben muss, dass ich irgendwo wohnen bleiben muss und so weiter, einfach weil mir das die finanziellen Mittel nicht einfach erstatten.
Mhm.
Oder dass ich so viel arbeiten muss, damit ich den Cashflow generiere, dass ich die ganzen Dinge, Haus, Auto, was ich mir angeschafft habe, dass ich in diese Tretmühle hineinkomme.
Mhm.
Also daraus möchte ich mich befreien und über Generationen gedacht, möchte ich auch meinen Kindern ermöglichen, dass die völlig frei entscheiden können, was sie machen sollen. Sie sollen was Ordentliches machen. Aber dummerweise, auch wenn man Spitzenleistungen in manchen Berufsfeldern bringt, wird das nicht so finanziell honoriert. Ich hätte gerne Geschichte studiert, aber ich habe mir dann überlegt, ob ich dann, weiß nicht, der Pulitzer-Preisträger werde, weil ich ein Buch schreibe. Die Chance ist relativ gering, dann habe ich lieber was anderes gemacht. Aber vielleicht kann ich dann das mal ermöglichen, das ist schon ein bisschen sehr weit gesponnen, aber dass jemand aus der Familie dann was machen kann, wo er richtig Lust drauf hat und das ermöglichen und kann trotzdem in gesicherten finanziellen Verhältnissen mit einem gewissen schönen und Luxus auch in das Leben ziehen.
Ja.
Und natürlich genieße ich es dann bestimmte Freiheiten einfach. Ich habe Freunde, die sind ganz Europa verteilt, dass man einfach mal sagt, ich gönne mir diese Zeit und fahre dafür halt auch mal, habe mal diesen finanziellen Aufwand, dass ich da einfach hinfahre und so.
Ja.
Aber keine materiellen Dinge in dem Sinne, bis auf die normalen.
Ja, klingt sehr gut. Also keine materiellen, also das ist ja halt auch sehr viel Freiheit und viel Gefühl dabei. Also es muss jetzt nicht immer nur sein, dass man ja so ein großes finanzielles Ziel hat, das sehe ich schon genau erkannt. Also dieses Fuck your money, das ist ja eigentlich schon genau das.
Ja, das bringt total auf den Punkt.
Vor allem für Familien so wichtig ist. Finde ich. Also mit kleinen Kindern, dass man sagt, die Freiheit sich nehmen kann, etwas zurückzutreten, eine Zeit lang oder halt eben den Kindern auch vorzuleben, dass es nicht eine Tretmühle ist.
Das ist die Grundlage. Diese Freiheit, die möchte ich mir erarbeiten dadurch.
Gut. Und um das zu erreichen, du hast ja schon erwähnt, ETFs, ein kleines Zockerdepot, hast du Fonds, bist du jetzt nicht so der große Fan von wahrscheinlich, also von den eher teuren Fonds, aber gibt es da noch andere Positionen, Kryptowährungen zum Beispiel?
Also Aktien, damit habe ich angefangen, dann hat es mir eben langsam gedämmert, wie wichtig Diversifikation ist und ich habe auch vermutet, dass die irgendwie besser sind, dann habe ich also in Fonds investiert, dann habe ich erstmal gesehen, wie verdammt teuer die sind. Also damals war das auch immer noch 5% Ausgabeaufschlag.
Krass, etc. Ja, war bei mir auch so. Hammer.
Schrecklich. Ich habe es auch gemacht. Ich habe auch noch für mein Patenkind habe ich immer noch einen Fonds laufen, wo ich immer noch diesen Ausgabeaufschlag bezahle.
Ja.
Aber das ist so ein Geiselvertrag. Ich komme nicht mehr raus und dachte mir, ach,
ja.
Verbuchen unter Lehrgeld. Dann habe ich aber auch erkannt, dass diese Fondsmanager auch nicht schlauer sind als wir. Die sind auch dumm, also dümmer als der Markt leider. Und dann habe ich mich eben zu diesen ETFs hingehangelt, 80-90%, eigentlich auch nur ein ETF, FTSE All World, 10.000 verschiedene Aktien, so total einfach. Aber auch Kryptowährungen habe ich auch und bin ähnlich wie bei Aktien rangekommen. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat mir davon erzählt und ich habe mich eigentlich eher für diese Technologie begeistert. Ich hatte schon, es war sogar in meiner Tagesschau, Bitcoin 100 Euro erreicht, aber ich hab nicht diesen Aufsprung geschafft, dass ich mich dafür interessiert habe. Und dann hat er mir erzählt, wie das und so weiter und so fort und sowas. Dann habe ich meinen Neffen im Studentenwohnheim besucht, Flatrate für Strom. Und dann haben die alle ihre Rechner gehabt und damals Bitcoin gemeint
und
sowas.
Echt?
Und bring mir mal eine Kiste Bier mit und dann in Bitcoin bezahlt.
Cool.
Und dann habe ich mir das mal so erklären lassen. Da hat es mir so ein bisschen angefangen zu schimmern, dass es eigentlich eine ziemlich geile Technologie ist. Und dann wieder mit dem Arbeitskollegen eine Abendveranstaltung, mir das so angehört, was sind diese Kryptowährungen, was ist die Blockchain? Und da habe ich mir gedacht, ach, das ist einfach eine super coole Technologie, weil einfach jetzt mir das anhören und da bleibe ich nicht dran. Dann habe ich mir auch gedacht, ach, ähnlich wie damals mit den Aktien, dann habe ich mir die drei Kryptowährungen mit dem höchsten Marktvolumen rausgesucht, jeweils einen kleinen Betrag investiert, viel gelernt, das war vor vier, fünf Jahren. Das war noch eine riesige Hürde, ähnlich wie Hypo Vereinsbank in der Maximilianstraße, rauszufinden, wie ich da überhaupt das Geld drauf bekomme, komische Webseiten auf den Bahamas. Aber es hat funktioniert und automatisch bin ich dann an der Geschichte dran geblieben. Es hat mich interessiert und nicht durch irgendwelche Schlauert und sowas war das auch bis jetzt mein bestes Investment. Leider habe ich damals einen überschaubaren Betrag investiert, aber das ist eine ganz tolle Geschichte. Also ich bin nicht, ich weiß nicht, ob Bitcoin oder Ether oder Ripple die große Outperformance hinlegen, aber die Technologie an sich ist wirklich ein Gamechanger.
Also was ich jetzt so herausgehört habe, dass da auch immer schon ein ganz großes Interesse war, halt einerseits an den Finanzen, einerseits jetzt so an der Technik auch. Und ich glaube, wenn so eine Begeisterung da ist, dann startet man halt auch ein bisschen früher und probiert halt auch mal rum. Und ich finde es halt immer so ein bisschen, ja, mir fällt es halt einfach auf, dass es zum Beispiel gar nicht so bei Frauen so stark ist. Ne? Du hast jetzt auch erwähnt, Arbeitskollege und dann die Neffen, die dann auch meinen. Also ich hatte meinen Freundinnenkreis, das war jetzt eigentlich nie so Thema, dass da halt irgendwer einen Miner sich zu Hause aufstellt und das durchrechnet. Ne? Das ist halt etwas, wo wir da echt noch aufholen müssen.
Und das ist eine essentielle Frage. Man kann es nicht genau erklären, warum das so ist.
Ja.
Ich habe auch so ein Erlebnis. Wir hatten unsere Nachbarn, wie wir noch in Berlin gelebt hatten, die haben einen Sohn am gleichen Tag geboren wie unsere Tochter. Eigentlich identisch aufgewachsen. Wir haben ungefähr gleiche Erziehungsmethoden gehabt. Eher ein Junge, unsere Tochter. Dann waren die halt so zwei. Und dann musste ich einen Abend mal auf beide aufpassen. Meine Tochter hat sich mit der alten Puderdose rumgespielt und das gemacht, im Spiegel angeschaut. Und er hat die ganze Zeit auf der Stereoanlage rumgedrückt.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, da sind die Interessen anders. Aber ich meine, wir sind individuell, es ist jetzt auch nicht zu verteufeln, aber im Sinne der Geldanlage.
Ja, das ist es ja auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Sohn und Tochter und ich sehe da halt auch die Unterschiede, obwohl man das überhaupt nicht irgendwie durch Erziehung da auch so vorlebt. Und auch wir, also bei uns waren ja auch immer die Rollen ein bisschen vertauscht, dass ich ja lange Zeit gearbeitet habe und mein Mann lange Zeit Elternzeit gemacht habe. Aber es ist halt dann trotzdem so, dass ja auch meine Tochter sich sehr, sehr stark interessiert für Puppen halt und das bei meinem Sohn noch nicht so stark war.
Ich weiß nicht, ob man das Unterbewusste irgendwie fördert und sowas. Mhm. Ich behaupte, nein, aber natürlich ist immer subjektiv, aber es ist ein Muster zu erkennen.
Ja, aber das Gute ist ja, dass man ja zum Beispiel sich sehr für Puppen interessieren kann, aber vielleicht dann auch tatsächlich noch an der Technik auch. Also zumindest war es ja bei mir so. Ich habe auch gerne sogar mit Barbie-Puppen, was ja wirklich nicht so schlimm ist, aber sogar mit Barbie-Puppen gespielt. Und habe dann auch trotzdem ein großes Interesse an der Technik. Und ich hoffe, dass es bei meiner Tochter so ähnlich ist, ne? Also dass sie so auch beides irgendwie so ein bisschen mehr...
Ja, da gibt es ja diese tolle Programmiersprache Scratch. Mhm. Kennst du nicht?
Nee, das kenne ich jetzt nicht. Nee, habe ich noch
das
nicht.
Ist so eine, das ist so eine visuelle Programmiersprache, wo man einfach diese Abläufe und Schleifen lernt. Aber man kann dann eben Kreativstücke oder sowas inszenieren.
Mhm. Ja.
Und das ist auch für meine Tochter attraktiv.
Ja, super spannend. Gehen wir gleich in die Shownotes und ich schaue mir das auch nochmal an. Ja, ist ja eigentlich eine schöne Sache dann. Unsere Tochter ist jetzt 3, aber vielleicht so in 2-3 Jahren wäre es vielleicht auch interessant für
bisschen,
sie.
Bisschen.
Genau. Wenn wir auch über die Frauen in der Familie sprechen, wie ist es denn mit deiner Frau? Ist sie dann auch so, dass sie so sagt, nee, Kryptowährungen oder sind jetzt nicht so toll oder Depot ist gemeinsames Depot, das machst du lieber? Oder ist es da halt dann auch so aufgeteilt?
Ja, das ist, wie ich schon vorhin, wahrscheinlich die typische Familie. Ja. Also das ist mein Ding, ich interessiere mich nicht mehr dafür, aber es ist das Vertrauen vorhanden, dass ich da kein Schindluder dabei treibe.
Ja.
Ja, das ist, so würde ich das beschreiben.
Ja, genau. Ja, ist bei uns so ähnlich und nur auch wieder umgekehrt. Genau. Ja. Aber es ist ja gut, dass sich einer darum kümmert und dann, dass das Vertrauen da ist. Ne?
Also auch völlig okay.
Genau. Wie habt ihr denn vor, jetzt eure Kinder so finanziell zu erziehen? Also welche, du hast ja jetzt auch gesagt, ja, da ist halt so ein Unterschied zwischen deinen Jungen und deiner Tochter. Aber habt ihr da vor, das irgendwie speziell nochmal anzusprechen oder möchtest du es ähnlich machen wie dein Vater?
Ja, diesen Versuch einmal wage ich auf jeden Fall. Habe ich vor, aber auch erst mit 16, also ich habe noch ein bisschen Zeit dahin. Mhm. Aber was ich wichtiger finde, als jetzt diese dezidierte finanzielle Ausbildung zu planen, ist einfach, was du auch gesagt hast, dieses grundlegende Interesse, sich zu informieren. Vielleicht fällt es dann auch mit dabei ab, dass es finanzielle Sachen sind, aber also ich ebne so den Weg für meine Tochter, dass sie sich abends auch die Logo-Nachrichten auf dem ZDF anschaut.
Ja.
Dass ich mit ihr im Nachhinein diese Sachen diskutiere. Auch jetzt bei der Wahl haben wir darüber diskutiert, dieses Parteiensystem, wer ist der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Dass dieses grundlegende Interesse für relevante Informationen vorhanden sind und dass sie diese Informationen auch verarbeitet und lernt, Wichtiges von Unwichtigen und zu unterscheiden. So Instagram Beauty Influencer versus Bundespressekonferenz.
Ja.
Darauf lege ich viel Wert legen wir viel Wert und darin richtet es aus. Und ich denke, dann kommt automatisch, wenn man sich so sieht, okay, der demografische Wandel, wenn man sich mit solchen Themen behandelt, dann leitet man darauf ab, okay, Geldanlage ist ein Thema. Wenn ich Glück habe, interessiere ich mich noch dafür so richtig.
Ja.
Aber wenn ich Pech habe, dann weiß ich wenigstens, dass es extrem wichtig ist. Und dann habe ich aber diesen Minimalaufwand leistet, dass ich da eigentlich ganz gut über die Runden komme. Und das ist ja wiederum das Gute.
Ja.
Mit relativ komprimierter Art und Weise kann man eigentlich relativ schon viel machen.
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nämlich auch noch so eine Frage, wie viel Zeit du denn aufwendest für eure Geldanlage?
Viel zu viel. Viel zu viel. Aber bei diesem Art von Lebensstil, ich habe so ein paar Punkte definiert, für was ich wirklich Zeit aufwenden möchte etc. Mhm. Und lesen, informieren, das ist der Punkt, der mich wirklich befriedigt oder glücklich macht und sowas. Mhm. Also meine Zeit zwischen Aufstehen mit Kaffee und bevor ich dann irgendwas mache, ob es Kinderversorgung ist oder Arbeiten, Tageszeitungen lesen oder einen Blog lesen und sowas mit Kaffee, das ist mein Heiligtum. Deswegen verwende ich viel zu viel Zeit darüber. Habe auch unendlich viel über Finanzanlagen gelesen. Eure Buchempfehlungen habe ich auch schon gelesen. Es ist eigentlich nicht nötig, aber mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. Und ich vergleiche, wenn ich abends ein Buch gelesen habe über so eine Sache, die mich einfach dann noch bestätigt eigentlich, indem ich was mache, was eigentlich auch wieder ganz gut ist, weil man in so einer Blase gefangen ist und so weiter, gehe ich mit einem viel besseren Gefühl ins Bett, als wenn ich mir irgendeinen Film angeschaut habe.
Mhm.
Deswegen, man sieht es vielleicht auch im Hintergrund, das ist eins meiner ganz großen Hobbys.
Ja, viel Wahnsinn. Aspekt. Und hauptsächlich Sachbücher?
Ja, leider. Das ist so ein Manko, was ich mir selber stelle, eigentlich, dass ich diese, ich habe die Sachen gelesen, die man eigentlich gelesen haben muss, aber es bereitet keine große Freude und Sachbücher sind wirklich diese Bücher, die ich verschlinge.
Mhm. Ja, gut. Hast du denn auch von diesen Fachbüchern, du hast gesagt, du hast ja auch von uns ein paar Buchempfehlungen mit, aber gibt es so zwei, oder sagen wir besser, drei Bücher, die du sagst, rund um Finanzen, das ist echt das, was ich richtig, richtig toll fand, das hat mein Leben verändert.
Ja, das wichtigste Buch oder das wirklich das einzige Buch, was man eigentlich lesen muss, ist, oder aus, oder gibt mehr wahrscheinlich in, dieser, in dieser Qualität, ja, aber wirklich eins, was ausreichend ist, ist der von Gottfried Heller, Der einfache Weg zum Reichtum. Der Gottfried Heller ist der ehemalige Kompagnon von André Costolani.
Aha, okay.
Hat einen ähnlichen Schreibstil und ich bin über André Costolani zu diesem Buch gekommen und André Costolani ist meine zweite Empfehlung, der hat unendliche Bücher geschrieben. Aber über André Costolani wird man, glaube ich, mit diesem Thema angefixt und entwickelt ein relativ gesundes Verhältnis zu Geld und zu Reichtum, weil er auch, glaube ich, so zwischen den Linien immer beschreibt einfach, dass es die Freiheit bedeutet, Entscheidungsfreiheit und unabhängiges Leben. Und der André Costolani hat in den 60er Jahren mit dem Gottfried Heller die Fiducca Vermögensverwaltung gegründet, eine Honorarvermögensverwaltung und Beratung. Und dieser Gottfried Heller hat mehrere Bücher geschrieben, auch einmal diesen einfachen Weg zum Reichtum, wo auch seine Key Message ist, also wie wichtig die Geldanlage ist, dass eigentlich alles bis auf ETF ist rausgeschmissenes Geld an Gebühren und hat dann für 3, 4, 5 Standard-Lebenssituationen, Portfolios basierend auf ETFs, stellt er dar und sagt, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber daran kann man sich orientieren. Mhm. Und es ist ein Buch und man nimmt extrem viel mit daraus. Ja. Und eine Kolumne finde ich immer hervorragend in der FAZ. Das ist immer am Dienstag die Vermögensfrage von Volker Lohmann.
Genau.
Kennst
den
du?
Lese ich auch.
Man muss lachen mit einer Professorin aus dem Holsteinischen. Ja. Ich finde seine knottrige Art, wie er diese Sachen immer angeht und sowas, finde ich das wirklich.
Ja, finde ich total spannend.
Ja, und seine Einstellung zu Eigenheim verkretzt sich wahrscheinlich einen Haufen Kunden, aber mir gefällt es.
Ja, ja. Mir gefällt es auch sehr gut. Es soll ja eigentlich auch die eine der meistgelesenen Kolumnen sein bei der FAZ. Das wurde schon
Kann
mal erwähnt.
Mir gut vorstellen. Ja. Ja.
Und wenn der mal beim Podcast auch auftritt dort, dann sind ja auch die Hörerzahlen etwas höher. Ja, also finde ich auch sehr interessant. Wir haben uns ja ganz speziell gegen ein Eigenheim entschieden, weil wir ja auch rund um München wohnen und das auch ein bisschen hochpreisig war in den letzten Jahren.
Da lag an die Entscheidung.
Ja, genau, dann war das mit der Entscheidung ganz gut und hin und wieder, um das Gewissen zu beruhigen, lese ich dann auch immer seine Kolumne und denke mir, ja, genau, war richtig. Ihr habt euch dann aber für ein Eigenheim entschieden oder seid ihr auch gegen?
Wir könnten jetzt auch über das Impfen diskutieren. Ja. Nichts kann mehr Emotionen heraufbeschwören. Eigenheim kann eine super Geldanlage sein, einfach durch das Hebeln über Fremdkapital. Aber da bin ich vor allem die treibende Kraft. Ich habe eine richtige Angst vor dieser emotionalen Bindung zu diesem Eigenheim. Es ist ja was Gutes. Ich mache das genauso, wie ich will. Es ist toll und so weiter. Aber man reduziert aus meiner Sicht dann auch im Gewissen seine Freiheit. Genau in unserem Beispiel, genau in dem Alter, wie alle angefangen haben, Eigenheim zu planen, sich Baustellen angeschaut haben etc., war, wo ich kurzfristig innerhalb von einem Monat entscheiden sollte für meinen Arbeitgeber, ob ich in die USA gehen soll für eine Zeit. Das hätte ich sicherlich nicht gemacht, wenn ich gerade dabei gewesen wäre, ein Eigenheim zu bauen oder wenn ich frisch eingezogen wäre. Da hätte ich andere Prioritäten gehabt. Und ich glaube, wenn ich dann am Ende meiner Tage auf dem Sterbebett liege, glaube ich, habe ich von diesem Auslandsaufenthalt mehr gehabt, als dass ich in diesem Eigenheim gewohnt habe. Genauso, ich meine, ich glaube, du hast bei Google, oder? Das ist, also du hast ja nur eine Wachstumsstory hinter dir, aber wenn man so im klassischen Maschinenbau arbeitet, dann ist man auch mal daran und sieht, dass wir Abbauprogramme haben und so. Und dann sehe ich mal Mitarbeiter, mit denen man Gespräche führt und sowas. Da ist die größte Angst. Nicht, dass man keinen neuen Job findet, man könnte woanders hingehen, aber diese Angst, dass ich keinen Job im Umkreis von meinem Eigenheim finde. Weil da habe ich eigentlich selber das Bad gemacht und so schön und so weiter. Das ist alles nachvollziehbar, aber ich möchte diese emotionale Abhängigkeit davor habe ich. Und auch später, wenn ich dann 30 Jahre drin gewohnt habe und nicht mehr umgezogen bin, dann wäre es eigentlich sinnvoller, dass ich ebenerdig wohne oder in die Stadt reinziehe. Und ich glaube, wenn ich ein Eigenheim habe, nehme ich die mir in diese Entscheidung ab. Das gestehe ich mir im Nachhinein nicht mehr ein, aber davor habe ich einfach Angst.
Mhm. Ja.
Vielleicht bin ich da einfach nur ein Feigling, aber das ist die treibende Kraft bei mir.
Nee, das kann ich auch total verstehen, was du jetzt auch sagst, mit dieser Freiheit oder diesem Fuck you money, das halt wirklich sehr erstrebenswert ist und sehr viel Seelenruhe bringt. Es kommt halt immer auch ein bisschen so darauf an, wo das Eigenheim steht. Wenn es halt jetzt in einer sehr, sehr teuren Gegend steht, wie ja halt auch bei uns, ich glaube, dann ist halt auch der Kredithebel so hoch, dann ist auch die finanzielle Abhängigkeit so groß. Also das war halt der Grund, warum ich noch immer sehr froh bin, dass wir das jetzt nicht so machen, weil wir das halt einfach viel flexibler machen können jetzt. Und ja, der Kredithebel, den wir ansetzen müssten, wäre halt einfach zu heftig gewesen.
Unvorstellbar, ja.
Ja, das ist wirklich
nachvollziehbar.
Ja, genau. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen, ja, über so das Generelle, warum du anlegst. Aber was hast du denn so in den nächsten 3 bis 5 Jahren vor? Die klassische HR-Frage.
Die klassische HR-Frage. Wir haben anfangs über Kinder gesprochen und man weiß ja gar nicht, wie viel Zeit man hat, wenn man studiert oder wenn man arbeitet und keine Kinder hat. Ich glaube, ich hoffe, oder vielleicht ist jetzt blauäugig und jeder lacht, aber ich glaube, dass ich jetzt langsam rauslaufe aus der Zeit, wo eigentlich an eigene Zeit oder Zeit für sich selbst überhaupt nicht zu denken ist. Mhm. Mein Fokus liegt darauf, dass ich dann ein bisschen mehr gesellschaftliches Engagement zeige, auch politisches Engagement, also Ehrenamt. Mhm. Mich in der Politik engagiere, hier ist auf Kreisebene oder solche ganz lapidaren Sachen, aber
ja,
einfach, weil
schön.
Es interessant, aber und es muss jemand machen. Das habe ich vor, das hat jetzt nicht direkt mit dem Finanziellen zu tun und dann versuche ich da so ein bisschen meine Kinder zu beeinflussen, dass sie auch die Hobbys machen, die ich auch gerne mache und dann möchte ich wieder wie früher intensiv reiten und Tennis spielen, was halt komplett auf der Strecke geblieben ist. Also meine sportliche Aktivität habe ich einfach nur nach Nutzen Zeitaufwand gemacht und die halt joggen, weil da kann ich aus der Tür raus, jogge und bin zurück und hatte halt diese 45 Minuten beim Reiten oder Tennis spielen, wenn man irgendwas machen muss. Die Möglichkeit gibt es nicht. Das sind meine großen Dinge, habe mit finanziellen Sachen direkt nichts zu tun, dass ich da irgendwie noch so einen großen Milestone hätte und sowas, irgendwas zu erreichen müsste.
Nee, das klingt richtig gut. Ich kann das total nachvollziehen, wie beim Rennradfahren. Also das dauert immer so 2-3 Stunden, wenn man halt eine schöne Runde fahren will. Und das ist halt mit Kindern total schwierig.
Außer man hat kein Gewissen.
Ja,
und einen aufopferungsvollen Partner.
Ja, ich komme dann wieder zurück am Sonntagabend. Ja, nee, das freue ich mich jetzt auch schon, wenn das dann vielleicht ja bei uns auch in 5 Jahren oder so nicht mehr so streng ist. Und dass man da vielleicht die Kleinen auch mitfahren. Das ist wirklich, und den nicht mehr so kleinen mitfahren, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein bisschen
ja,
Zeit
ja, das ist, für man sich hat. Man kann auch diesen Fahrradanhänger machen und sowas.
Ja, sich aber nee, das ist nicht das Gleiche.
Richtig, das ist nicht das Gleiche.
Nee, das ist nicht das Gleiche, als wenn man dann mal alleine im Berg rauffahren kann.
Schön. Man redet sich nur schön.
Ja.
Kinder sind wunderbar, ganz toll und es macht auch unglaublich viel Spaß. Also der erste Ausflug mit meiner Tochter zusammen, was für viel Schöneres nicht. Aber man muss auch teilweise mal sagen, auch das will ich mal alleine das machen.
Ja, das ist auch richtig so. Das ist auch gut so. Gut, Sebastian, es hat richtig, ich fand das Gespräch richtig spannend. Ich habe echt nochmal so viel auch erfahren, was du so auch so vorhast. Also ich finde alles, es hat total Hand und Fuß. Was würdest du denn anderen so raten, die noch vor dem ersten Investment stehen, weil bei deinem Weg wollen wir ja auch andere inspirieren, mehr zu investieren und einfach mal sich zu trauen?
Das A und O hat sich ja auch, was ich erzählt habe, wie ich mit den Kindern umgehe, was ist die Bewusstsein schaffen, dass es eigentlich wirklich notwendig ist. Die Geldanlage geht nicht darum, Aktien, weil ich unbedingt reich werden will. Ich denke, dass hinsichtlich des demografischen Wandels ist es ein absolutes Muss.
Ja.
Anders kann es nicht funktionieren. Wenn man dieses Bewusstsein schafft und das Zweite sagt, man keine Angst hat davor, weil es eigentlich keine große Hexerei ist. Es ist auch wirklich Grundrechenarten, muss man beherrschen, ein bisschen Prozentrechnung und das reicht eigentlich. Es ist eigentlich nicht so ein großer Aufwand. Und der dritte Punkt ist, nicht zu viel Lehrgeld bezahlen, bis man verstanden hat, dass man nicht den Markt schlagen kann.
Mm, auf jeden Fall, ja. Nee, aber ich finde das auch richtig gut. Du sagst ja, man kann ja wirklich Stunden jeden Tag damit verbringen, wenn man das als Hobby sieht. Oder man kann halt wirklich 3 Stunden im Jahr damit verbringen, wenn man halt einfach nur mal ein Rebalancing macht oder mal wieder reinguckt und einen Sparplan vielleicht ein bisschen ändert. Ne?
Dieses viele Beschäftigen birgt auch die Gefahr. Also ich habe auch Finanzmathematik im Studium gehabt als eine Vertiefung. Und dann rechnet man ja diese ganzen Aktienoptionen durch. Und man steht kurz davor, süchtig zu werden, mit Optionen das zu machen. Das Schlimmste ist, dann klappt es auch 1-2 Mal und dann, aber Gott sei Dank, man lernt es relativ schnell dann wieder, dass man mit Market Timing etc. das nicht funktioniert. Ja, das ist das Wichtigste, nicht versuchen, den Markt zu schlagen. Wenn man das schnell lernt, dann hat man schon ganz viel gewonnen.
Ja, Ja, und da habe ich ja wieder gehört, dass Frauen da im Durchschnitt etwas voraus sind, weil sie halt, wenn sie sich da mal entscheiden, zum Beispiel einen ETF, dass sie den dann halt auch liegen lassen und nicht oft traden. Also müssen halt nur den ersten Schritt mal
wagen. Das ist der große Vorteil, ja.
Ja.
Wenn es dazu kommt, dann sind die Frauen im Schnitt sogar deutlich erfolgreicher,
ja,
weil sie sich selber nicht überschätzen.
Ja.
Ja, dieser Lerneffekt, ich bin nicht schlauer als der Markt, der setzt da viel früher ein.
Ja.
Ein großer Vorteil.
Ja.
Ich habe, wie es so drum, du hast mich noch gefragt, wo ich investiere. Ich habe einen Punkt noch vergessen. Mhm. Und das ist, also ich habe auch, weil ich so gegen das Eigenheim gewettert habe. Ich habe aber selber Eigentumswohnungen und zwar in den 2000er Jahren, wie ich angefangen habe zu arbeiten. Da war der Markt noch komplett tot und in Ostdeutschland, da gab es ganz viele, die hatten diese Subventionen mit abgegriffen und wollten diese Wohnungen nur loswerden. Und das war so günstig, dass ich hatte dann schon Angst, das zu kommen, weil ich dachte, irgendwo muss da der Haken sein. Mhm. Und jeder kann sich heute keiner mehr vorstellen. Jeder hat mir abgeraten.
Kratz, ne?
Mein Vater hat gesagt, ach komm, also ich meine, wenn da jetzt nicht checkst, als ob da kein Schimmel drin ist und sowas, so viel kann da gar nicht kaputt sein bei dem Preis. Zur Not musst du halt da drin wohnen. Und dann Und ich habe auch bei meinem Vater die 90er Jahre erlebt, da waren Immobilien eine Katastrophe. Also wenn man das hatte und dann noch Mieter, immer war was kaputt, die Preise haben sich überhaupt nicht bewegt, die Zinsen waren katastrophal hoch. Also über Jahre hinweg war das überhaupt kein schönes Investment. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war eine Katastrophe. Ich habe ihm auch immer vorgeworfen, bis in die 2000er Jahre hinein, dass er quasi so viel Geld verzockt hat, weil er nicht in Aktien investiert hat, sondern diese blöden Wohnungen. Jetzt muss ich mich mit diesen Aussagen etwas zurückhalten.
Ja, der Wahnsinn, oder? Was sich in 20 Jahren alles tun kann. Es ist eine komplett andere Finanzwelt. Und also ich denke mal auch, es heißt ja noch lange nicht, dass es in 20 Jahren so aussieht wie heute. Also das ist mal wieder ein neuer Beweis dafür, dass man echt immer gucken muss dann auch, ne, wie der Markt aktuell ist. Wenn man nicht sagen kann, Immobilien ist immer das Beste, es geht immer bergauf oder... Ja, Aktien, da kann es niemals bergab gehen. Ne? Das haben ja auch die jüngeren Generationen auch nicht so richtig erlebt, wie das ist, wenn das richtig lange abstürzt.
Da gibt es das schöne Zitat von Franklin Templeton, was mir unglaublich haften geblieben ist. Er hat gesagt, die gefährlichsten Worte der Menschen sind, diesmal ist alles anders.
Ja.
Ja, und diesmal gehen die Aktien in den Himmel oder so. Das hat kein Ende oder jetzt sind Immobilien nur noch Immobilien.
Ja.
Es dreht sich irgendwann wieder.
Das habe ich aber auch echt gehört beim Corona-Crash. Das war dann auch immer so, ne? Da, auf einmal ist alles zu, jeder ist im Lockdown und keiner geht mehr raus auf die Straße, es gibt nichts mehr zu kaufen. Aktien stürzen ab und alle sagen, das war noch nie da. Die werden für immer oder die werden sehr, sehr lange auf diesem Niveau bleiben. Ne? Und da braucht man halt echt auch mal viel Erfahrung und viel Durchhaltevermögen, dass man sagt, okay, nee, verkauft man trotzdem nicht.
Das ist die Frage, ob man das aushält, wenn man das noch nicht erlebt hat.
Ja.
Also ich habe ja diesen Internetboom hinter mir, wo ich erst dachte, wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich in 3 Monaten Millionär.
Ja.
Und dann war alles weg.
Ja, krass.
Aber so schlimm war der Corona-Crash nicht, wie was da los war.
Ja, gut, das war noch was anderes. Den Internetboom, da war ich noch nicht investiert, da kann ich nicht recht viel sagen. Der ist an mir vorbeigerauscht.
Ja, ja. Man muss es nicht erlebt haben, aber
okay.
das war nicht schön. War nicht schön. Ist solche Sachen wie Corona oder 2008, die Finanzkrise etc., das sieht man dann leichter aus, wenn man das einmal hinter sich hat.
Ja, klar. Das ist der eine Vorteil, wenn man genau vom Crash so investiert, dass man das dann einmal erlebt hat, ne? Und dann günstiger einkaufen kann.
Ja. Wenn man dann Kapital noch hat.
Ja, genau. Aber bei laufenden Einkommen ist es ja meistens so in unserem Alter, dass man dann noch ein bisschen was verdienen kann bis zur Rente und dann was zusammensparen kann. Ja, super schön, Sebastian. Also ich fand das ein richtig gutes Interview und ich finde das immer so toll, wie viel wir eigentlich alle von den Hörern und Hörerinnen lernen können. Also bitte jeder sehr, sehr gerne, der auch sich melden möchte für Mein Weg, kommt rein, reden wir ganz, ganz normal halt über eure Geldanlage und wie ihr das macht. Ich glaube, das ist total inspirierend. Auch mit Sebastian fand ich das wieder sehr inspirierend und ja, werde gleich auch wieder mehr Investment-Sparplan erhöhen. Vielen Dank, Sebastian.
Super schönes Format, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war extrem kurzweilig. Und vielen Dank, dass du diese Informationen über deinen Blog und sowas so zur Verfügung stellst. Eigentlich auch diese Buchempfehlung, die ich gemacht habe, kann man auch, wenn man deinen Blog liest, eigentlich reicht das vollkommen
aus. Wow, vielen Dank.
Eine wunderbare, schöne, sympathische Weise alles rübergebracht.
Wow, vielen Dank, Sebastian, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Bis dann, ciao.
hat dir die Folge auch so gut gefallen, dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir auf iTunes oder auf Spotify. Bei iTunes kannst du auch gern noch einen Kommentar hinterlassen. Erzähle auch gern einen Freund oder einer Freundin von dem Podcast. Das unterstützt meine Arbeit und hilft, den Podcast noch besser auffindbar zu machen. Bis bald!